So oft hatte Antonia sich diesen Augenblick vorgestellt. Der Zug fährt in den Lehrter Bahnhof ein. Sie sieht vom Abteilfenster aus auf den Bahnsteig hinab, wo sich die Menschen drängen. An dieser Stelle hatte sie sich immer gefragt, würde Guntram dort sein? Mit einem Strauß Rosen? Egal, welche Farbe sie hätten. Schon eine einzige wäre schön. Ihre Vorstellungskraft hatte stets nur bis zu diesem Augenblick gereicht. Und dann? Würde ihr Herz vor Freude springen? Was würde sie tun? Guntram umarmen? Gar küssen? Nun war dieser Moment da, in dem der Zug in den Lehrter Bahnhof einfuhr. Woran sie nicht gedacht hatte, waren die dicken weißen Wolken aus Dampf, die sich bildeten, wenn die Lok hielt. Sie verstellten ihren Blick. Als der Qualm verflog, suchten ihre Augen den Bahnsteig ab. Die ersten Paare hatten sich gefunden und fielen sich in die Arme. Aber es war niemand da, der sie erwartete. Auch kein Guntram. Natürlich nicht. Wie denn auch? Sie hatte von einer Ankunft geträumt, die es nicht geben konnte, weil niemand wusste, dass sie ausgerechnet an diesem vorletzten Samstag im September in Berlin eintreffen würde. Mit demselben nunmehr reichlich ramponierten Koffer in der einen Hand, der verkratzten Arzttasche in der anderen, den Rucksack aus verdrecktem Leinen auf dem Rücken und in denselben Kleidern, mit denen sie im Winter 1927 aufgebrochen war, betrat Antonia den Vorplatz des Lehrter Bahnhofs. Es war früher Morgen. Die ganze Nacht war sie unterwegs gewesen. Nicht nur diese Nacht, auch die Tage und Nächte der letzten Wochen. Mit dem Flugzeug, dem Schiff, der Bahn. Es war nicht nur eine Reise vom Osten Afrikas hierher nach Berlin gewesen, sondern der lange Abschied von einer unerfüllt gebliebenen Sehnsucht und das noch schwerere Vergessen einer unerfüllt gebliebenen Liebe. Er war, als wäre sie in ihrem Körper nicht zu Hause. Eine große Abgeschlagenheit, ein Gefühl von Kälte, als ständen die Türen offen wie bei einem Durchzug. Sie fror, obwohl es in Berlin nicht kalt war. Das große Thermometer am Bahnhof zeigte immerhin 15 Grad. Jemand rempelte sie an, sie tat ein paar Schritte zur Seite, kam einem anderen, der in seinen Tag hineinhetzte, in den Weg und prallte gegen eine Frau, die aus ihrem Bauchladen heraus Butterstullen verkaufte.
»Kannst du nicht kicken? Mach die Augen auf!«
Der Umgangston ihrer Stadt. »Entschuldigung«, brummelte Antonia und erinnerte sich zu spät daran, dass man sich in Berlin nie entschuldigte. Man blaffte bestenfalls zurück. Den kurzen Weg entlang der Spree war sie hunderte, tausende Male gegangen. Der Fluss beschrieb einen Bogen rund wie ein Hufeisen. Rechte Hand ging der Blick zum Platz der Republik, wo die goldene Statue der Viktoria über den herbstlich bunten Bäumen des Tiergartens glänzte. Und dann erreichte Antonia auch bereits die Südspitze des Charité-Geländes. Sie wandte sich nach links und bog in die Luisenstraße ein. Die aus dunklem Backstein erbauten Gebäude zogen sich entlang der schmalen Straße. Sie strahlten Ernsthaftigkeit aus, Strenge, Disziplin, jene Werte, die aus einem Krankenhaus den Hort weltweit geschätzten medizinischen Wissens geformt hatten. Dort hatte ihre Mutter Antonias Zukunft gesehen, und genau davor war sie davongelaufen. In der langen Zeit, in der sie fortgewesen war, hatte sie gelegentlich gegrübelt über ihren Entschluss. War es richtig gewesen oder falsch, wie fast die ganze Familie gemeint hatte? Sie hatte lange mit der Antwort gerungen. Nun würde sie sie schon sehr bald bekommen. Ein wenig fürchtete sie sich davor. Gegenüber der Charité befand sich das Mietshaus, in dem die Familie wohnte, und auch sie selbst. Immer noch, beziehungsweise wieder, obwohl sie in diesem Jahr 29 geworden war. Sie drückte die Türglocke neben dem Namensschild Thomasius. Es war kurz vor 8. Die Gewohnheiten der Eltern waren ihr nach wie vor vertraut. 8.15 Uhr, die Mutter brächte zu ihrer Praxis am Savini-Platz auf, wo sie um 9 die ersten Patientinnen empfing. 8.45 Uhr, der Vater ginge zum Invalidenhaus in der Scharnhorststraße, um dort eine Viertelstunde später ehrenamtlich Soldaten zu betreuen, die im Krieg Traumata erlitten hatten. Aber auch nach dem dritten Läuten öffnete niemand. Sollten sich die Tagesabläufe der Eltern geändert haben? Reichten knappe 2 Jahre für etwas, das im Jahrzehnt davor nahezu unverändert geblieben war? Die Hauswartsfrau öffnete ihr.
»Toni, bist du wieder da? Komm rein!
Wo der Schlüssel ist, weißt du ja.«
Sie hatte Antonia schon als Kind gekannt und klang, als wäre Antonia kurz einkaufen und nicht auf der anderen Seite der Welt gewesen. Wie lang die Reise dorthin dauerte, konnte sich schließlich niemand vorstellen, der es nicht erlebt hatte.
»Herr und Frau Doktor sind in Freistetten«, rief die Hauswartsfrau ihr nach,
als Antonia schon in den ersten Stock hinaufging. Der Schlüssel lag unter dem Fußabtreter, wie immer. Alles war still, und es roch ein wenig nach Staub und damit nach Stillstand. Nur das Pendel der alten Stehuhr im Wohnzimmer kündete vom Vergehen der Zeit. Auf dem Küchentisch eine kleine Schachtel edler Pralinen und ein Brief mit der Handschrift der Mutter. »Liebe Toni, willkommen zu Hause. Verzeih, dass wir nicht hier auf dich gewartet haben, aber wir mussten überstürzt aufbrechen. Ich erkläre dir alles, sobald du bei uns in Freistetten bist. In deinem Schrank hängt ein Kleid, das ich nach deinen Maßen habe schneidern lassen, damit du bei Hennys Hochzeit passend gekleidet bist. Ich hoffe, du bist mit meiner Wahl einverstanden. Komm, so rasch du kannst. In Liebe, Mutter. P.S. Celia Farland erwartet deinen Anruf.« Antonia heizte den Ofen im Badezimmer ein, ließ Wasser in die Wanne, legte sich hinein. Das Frösteln ließ dennoch nicht nach. Im Brotkasten fand sie einige Scheiben. In der Speisekammer war frisches Schweineschmalz mit Grieben und Apfel. Sie zog das Kleid über und besah sich im Spiegel. Der sonnengelbe Stoff wirkte so heiter, wie es sich für eine Hochzeit gehörte, und passte gut zu ihren dunklen Locken, die bis auf die Schultern fielen. Doch es war zu weit. Sie hatte mehrere Kilo abgenommen. Noch immer fror sie, zog zwei dicke Pullover übereinander und eine Strumpfhose unter. Sie hatte das Gefühl, ernsthaft krank zu werden, und beschloss es zu ignorieren. Sie hatte keine Zeit dafür, schwach zu sein. Sie ging zum Telefon, ließ sich mit Celias Anschluss in Schöneberg verbinden und sagte: »Hier ist Toni. Ich bin zurück.«